Es ist soweit, es ist Podcast-Zeit. Eine neue Folge für euch bereit. Wir wünschen euch wieder ganz viel Spaß. Und damit willkommen beim Brettspiel-Podcast.
Brett vorm Kopf, Mikros sind an und damit hallo bei einer neuen Folge vom Brettspiel-Podcast. Die Steffi ist wieder bei mir, wir sind wieder zu zweit und wir reden über unsere gespielten Titel im Juni, zumindest über eine Auswahl, eine kleine, wie letzten Monat auch. Diesmal zum Glück ein bisschen früher, wir nähern uns wieder Anfang des Monats. Jetzt sind wir immerhin schon bei der Mitte des Monats angekommen und die gespielt im Juli kommt dann hoffentlich wirklich auch Anfang August, dann am 10. Nicht so wie das gespielt im Mai erst am 30. Juni. Das war ein bisschen spät, ich weiß, sorry dafür nochmal. Gut. Aber genug Gesabbel von mir am Anfang, steigen wir lieber wirklich mit dem ein, worum es heute gehen soll, und zwar Gespieltes. Und die Steffi war ja auf einem Brettspielwochenende und da hat sie natürlich ganz viel coole Auswahl und kann uns bestimmt das ein oder andere Spannende erzählen.
Auf jeden Fall. Erstmal von mir auch ein herzlich willkommen an all unsere Zuschauer und Zuhörer. Ja, der Juni hat ja wirklich thematisch im Zeichen der Hitze gestanden. Und genau so haben auch die Spiele unserer ersten Monatshälfte ausgesehen. Wir haben nämlich gestartet mit dem Spiel Flashpoint. Und das kennen bestimmt auch einige von euch schon. Für alle, die es nicht kennen, es ist ein kooperatives Brettspiel, bei dem wir in die Rolle von einem Feuerwehrteam schlüpfen. Unser Ziel ist es, gemeinsam Menschen und Haustiere aus einem brennenden Haus zu retten, bevor das Gebäude einstürzt. Und das ist nämlich auch die Krux an der Geschichte. Bei dem Spiel halt, wie gesagt, es ist kooperativ. Wir arbeiten als Team gemeinsam. Wir gewinnen als Team, wir verlieren als Team, je nachdem. Wir betreten das brennende Haus und müssen halt dort, was ist ein rasterbasierter Spielplan, den kennt man auch schon von solchen Spielen wie Zombicide. Und in der Spieleanleitung selber ist auch vorgegeben, wie dann der Spielplan liegt. Und ich glaube, das sind auch mal dann die Spiele, die man dann irgendwann auch frei Schnauze irgendwann auslegt. Ne? Wir haben natürlich erstmal gestartet damit und werden auch demnächst, ich hole schon mal so ein bisschen voraus, das Spiel Flashpoint Legacy starten. Aber was wir jetzt erstmal getan haben, war, die erste Runde zu überstehen. Und dazu sind wir halt in das brennende Gebäude gerannt. Überall loderte quasi das Feuer. Rauch hat sich ausgebreitet. Und wenn man nicht schnell genug ist, drohen auch gefährliche Explosionen auszubrechen. Und wir müssen halt entsprechend Personen retten. Und zwar gewinnen wir das Spiel, wenn wir 7 Personen gerettet haben. Und wir verlieren das Spiel, wenn wir die Opfer in den Flammen umgekommen sind oder das Haus eingestürzt ist. Also es geht definitiv auf Zeit.
Wie ist das Ganze mechanisch vom Ablauf her? Also wie funktioniert das Spiel? Weil ich habe es persönlich nie gespielt, muss ich sagen. Ich habe zwar früher, das ist ja schon wirklich ein älterer Titel, Flashpoint, ich habe zwar früher viel von gehört, aber da ich ja eh nicht so der Koop-Spieler bin, war das bei mir nie auf dem Tisch.
Es ist vom Ablauf her tatsächlich echt überschaubar. Du hast verschiedene Aktionen, die du machen kannst. Du kannst dich durch das Haus bewegen. Stehst du in der Nähe von Feuer, kannst du das Feuer bekämpfen. Du kannst den Rauch löschen. Du kannst aber auch Wände einreißen, um Abkürzungen beispielsweise zu schaffen. Du musst aber da wirklich auch darauf achten, dass das Feuer nicht dir die Wände einreißt. Denn irgendwann kann ein Haus auch mal einstürzen. Und dann natürlich die wichtigste Aufgabe mit ist dabei auch, die Opfer zum bereitstehenden Krankenwagen zu tragen. Denn erst wenn das Opfer auch wirklich im Krankenwagen angekommen ist, gilt es auch als gerettet. Vorher, wenn das noch, keine Ahnung, vor der Haustüre quasi des Hauses liegt, ist es halt eben noch ein Brandopfer. Und unter den Opfern, die du auf dem Feld liegen hast, können auch Fehlalarme sein. Das heißt, du deckst ein Plättchen um und darunter ist überhaupt gar kein Opfer. Das heißt, du bist in eine Richtung gerannt und wolltest jemanden retten stehst oder dann tatsächlich davor und merkst, hier ist niemand mehr, hier ist überhaupt niemand, der zu retten ist. Du bist auf einer falschen Fährte gewesen. Und wenn du dann mit deinem Zug durch bist, musst du wiederum würfeln, was weiteres Feuer ausbreitet oder Explosionen auf den Tisch bringt. Genau. Das ist so der Ablauf des Spiels.
Und da hast du eine gewisse Auswahl an Aktionen und kannst eine gewisse Anzahl machen? Oder ist es kartenbasiert, was du spielen darfst?
Also ich sage einfach mal so, du kannst, ich glaube, 3 Aktionen machen. Das heißt, du bewegst dich 2 Schritte, löschst ein Feuer. Oder du bewegst dich 1 Schritt, löschst 2 Feuer. Du kannst eine Tür öffnen, wie gesagt. Und dann musst du halt eben schauen, was ist gerade auf dem Plan das Dringlichste? Was ist das Wichtigste? Und vor allen Dingen, wo liegen gerade meine Opfer? Denn hast du ein Opfer gerettet, es müssen, glaube ich, immer 4 auf dem Feld sein, würfelst du für den Startpunkt des nächsten Opfers. Und ein Opfer bewegt sich nicht. Das heißt, du musst zu dem Opfer kommen und dann versuchen, es da wieder auch rauszukämpfen. Während du natürlich zum Opfer gehst, kann hinter dir schon wieder die Feuerschneise zugehen. Also es ist wirklich ein Spiel, das auch den Blutdruck so ein bisschen in Wallung hält. Du diskutierst mit deinen Mitspielern, wie können sie dir am besten helfen. Du musst dich wirklich sehr, sehr im Team absprechen, die Schritte planen. Das ist also von der Kooperationsspanne her sehr, sehr hoch angesiedelt.
Und hat aber jeder dieselben Aktionen oder gibt es unterschiedliche Charaktere?
Es gibt noch Charaktere, genau. Es gibt auch so einen Expertenmodus, da gibt es auch so Spezialisten halt im Team. Du hast den Löschmeister, der kann das Feuer besonders effizient bekämpfen. Du hast einen Rettungsspezialisten, der ist wiederum der kann mehr Gehbewegungen machen und kann ein Opfer leichter tragen. Und ich glaube, wenn du ein Opfer auf den Schultern hast, hast du weniger Bewegungspunkte. Ich glaube, so war das. Und wenn du aber dann wiederum der Rettungsspezialist bist, dann ist es für dich eine Leichtigkeit, das Opfer zu tragen. Der Statiker, der kann auch Wände wieder reparieren beispielsweise. Da ist noch viel im Spiel, was sich verändert. Wir haben gerade das Einstiegslevel mal gemacht, um die Regeln zu verinnerlichen. Wir werden dann noch sehr, sehr weit ins Spiel eintauchen können. Es ist auch wirklich abwechslungsreich. Die Karten bilden sich, also das Spielfeld bildet sich jedes Mal neu. Da ist also auch ganz, ganz viel, was man noch zu entdecken hat und was dann am Ende vielleicht auch irgendwann, wenn du es mal durchgespielt hast, zu einem völlig freien Spiel werden kann.
Wenn jeder aber weiß, welche Aktion die anderen machen kann, ist es halt so ein bisschen Alpha-Spieler anfällig, ne? Also für diejenigen, die da Leute haben, die dazu neigen, vielleicht eine kleine Warnung.
Ja, du kämpfst aber auch nie an einem Brandherd, weil das Gebäude, was du zu begehen, zu besichtigen hast, das ist groß. Du hast auch mehrere Ein- und Ausgänge. Du hast auch einen Balkon und also du hast verschiedene Möglichkeiten, an das Spiel heranzugehen und du musst auch dich gezwungenermaßen aufteilen. Man kann gar nicht in dieselbe Richtung und du hast auch immer denjenigen, der nochmal ganz kurz draußen checkt, wo muss der Krankenwagen hinbewegt werden und all das. Also da muss man schon auch schauen, wenn du dann noch mit Charakteren spielst, wo liegt die jeweilige Stärke. Und genau, wenn du natürlich jetzt ein Alpha-Tier dabei hast, der meint, er muss das Kommando angeben. Das ist eine grundlegende Spielrunde-Problematik dann wahrscheinlich. Aber hast du eine ausgeglichene Runde, hast du da sehr, sehr viel Kommunikation und Beratung. Und es ist auch tatsächlich auch ein schnelles Spiel. Das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen komplex, weil du auf sehr, sehr vieles achten musst während des Spiels. Wo kommt die nächste Explosion? Rauch wird wiederum zu Feuer. Also wie schnell kann ein Feuer sich verbreiten? Und wenn dann eine Explosion passiert, dann sind die meistens auch sehr großflächig. Also die versuchst du auf jeden Fall zu verhindern. Dann natürlich das der Personen, natürlich hast du noch süße Haustiermarker dabei, auch ein Hund oder eine Katze sollte gerettet werden. du musst einen guten Überblick wahren können, weil das Feld nicht klein ist.
Katze einfach aus dem Fenster, die landet auf ihren Pfoten.
Sieht das Regelwerk nicht vor. Die muss auch getragen werden. Ja.
Dass die sich aber auch in irgendeiner Partie lässt vor lauter Panik.
Genau. Ich glaube, in irgendeiner Partie musst du auch noch einen Notruf absetzen. das wird auch nochmal auf dir vorgegeben. Da ist auch so, also, du hast auch so eine Art kleines Begleitbuch dabei, das dir halt eben sagt, jetzt in dieser Szenerie musst du das und das erfüllen. Aber vom Grundprinzip her musst du halt einfach 7 Opfer retten. Dann hast du gewonnen. Ich muss auch gerade überlegen, haben wir es im ersten Anlauf geschafft? Ich glaube, wir haben einen zweiten gebraucht. Im ersten ist es alles uns das Haus um die Ohren geflogen, glaube ich. Ja, genau. Erst im zweiten Anlauf waren wir eingespielter. Wir wussten, worauf wir zu achten haben. Das hat schon auch seine Schwierigkeit, die das Spiel mitbringt.
Das glaube ich. Klingt auf jeden Fall aber doch ganz interessant, wenn man kooperative Spiele mag. Ich habe zwar auch das ein oder andere und ich meine, Too Many Bones ist halt eins meiner absoluten Lieblingsspiele und das ist auch kooperativ.
Oh ja.
Aber an sich bin ich nicht halt so der unbedingte Koop-Freund. Ich mag es halt lieber auf die Fresse.
Ja. Also hier ist es extrem kooperativ.
Ja.
Ja. Sehr spannend, auch teilweise echt emotional, weil du willst ja keinen den Flammen zum Opfer kommen lassen. Natürlich auch du selber, ne, darfst nicht in die Flammen geraten. Auch darauf muss geachtet werden. Und die ständige Explosionsgefahr, die dir im Nacken sitzt, das ist also sehr, sehr actionreich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Klingt auf jeden Fall interessant und spannend. Wie lang ging da so die Partie?
Ich habe in der ersten Partie, glaube ich, mal nachgemessen, weil da mussten wir noch so ein bisschen tiefer in dieses Regelwerk mit eintauchen, weil es für uns alle sehr, sehr lange her war, dass wir es das erste Mal gespielt hatten. Wir haben es in einer 5er-Runde gespielt und ich würde sagen, 90 Minuten bis 2 Stunden ging die erste Partie.
Ja, also genau. Jetzt nicht ganz so kurz, schön nee. Abendfüllend.
Mit dem Regellesen, ja, das schon. Die nächsten Partien werden ein Ticken schneller gehen, weil wir einfach wieder routinierter sind. Und ja. Man vergisst ja auch nicht alles, was man einmal gelesen hat.
Nicht? Also ich kann das ganz gut.
Ein gutes Gedächtnis.
Ja, nee, das Thema ist bei mir irgendwie... Ich weiß ja schon nicht mehr, was ich gestern gegessen habe. Und dann soll ich mir Regelbücher merken. Das ist immer ein Graus. Naja. Dann würde ich sagen,
mal das Kampagnenwerk. Ja? Sorry, wenn ich noch einmal unterbreche.
Immer gerne.
Die Kampagne, die ist für maximal 6 Spieler ausgelegt. Und wir werden das jetzt immer dann spielen, wenn wir zu 6 sind.
Okay.
Also vielleicht einmal im Monat.
Wenn ihr Glück habt.
Wenn wir Glück haben.
Na dann. Bin ich mal gespannt, was du dann von der Legacy-Variante berichtest. Dann würde ich sagen, komme ich mal zu meinem ersten Titel und während es bei euch heiß herging, vor allem thematisch, war es bei mir so, dass der Juno jetzt, alter Mann, der Juno, das sagt irgendwie auch nur Ü40, habe ich letztens erst wieder gehört, hauptsächlich so im Zwei-Personen-Spielbereich lag. Ich hatte nämlich einen Abend mit Fabian, liebe Grüße an der Stelle, wo wir einfach mal wirklich wieder mehrere kleine Zwei-Personen-Spiele auf den Tisch gebracht haben und da ein bisschen was ausprobiert haben. Und das erste Spiel, was wir auf dem Tisch hatten, war Grunts. Ich sag liebevoll Grunts dazu. Und Grunts ist von Allplay, das ist wirklich so eine kleine Schachtel, also ein kleines Spiel, so ja, also viereckig, aber so ungefähr grob Exit-Größe. Und du hast wunderschöne Custom-Meeple drin, ist halt ein reines Zwei-Personen-Spiel. Du hast leider eine Stoffdecke drin statt einem Spielplan und die ist sehr dünn und nicht unbedingt die geilste Qualität und passt halt auch nur gefaltet in die Schachtel. Das heißt, wenn du die rausholst, hast du immer so ein bisschen Wellen. Aber der Vorteil ist, bei diesen Custom Meeple, da sind teilweise Magnete dabei, wenn du irgendwas auf das Fahrzeug draufpackst, weil du hast Fahrzeuge und normale Soldaten, die du bewegst auf einem 5x6 Raster und versuchst, 3 bestimmte Punkte auf der Karte einzunehmen. Einnehmen kannst du die allerdings nur mit den ganz einfachen Soldaten, wenn die da draufstehen, wenn die 2 quasi besetzen, hast du einen Punkt gemacht. Wenn sie alle 3 sogar besetzen, machst du 2 Punkte. Und wer zuerst 3 Punkte hat, hat gewonnen. ist also ein sehr schnelles Ding. Das ist in einer Viertelstunde rum, ist das ungefähr gespielt. Und du hast halt verschiedene Effekte mit den verschiedenen Typen an Einheiten, die du hast. Wie gesagt, die Soldaten, die können sich einfach nur ganz normal bewegen. Dann hast du noch einen Offizier, der nimmt quasi Soldaten mit. Die laufen quasi neben dem her. Und dann hast du noch Jeeps und Panzer und Flugzeuge. Und die haben halt unterschiedliche Effekte und können halt unterschiedliche Kampfeinheiten dann quasi gegenseitig besiegen. Wie gesagt, die ganz einfachen Soldaten, die besiegen gar keinen, aber die sind halt die einzigen, die die Punkte machen können. Das ist dann halt schon ganz witzig. Ne? Und ja, es ist halt so ein 6x5-Feld. Die Flugzeuge fliegen nochmal außen rum um andere Linien. So und ja.
Um diesen Stacheldrahtzaun, den man hier auf dieser Matte sehen kann. Ne?
Genau, da ist
das Flugzeug wahrscheinlich.
Genau, da sind diese kleinen Wolken auf der Karte und das sind die Punkte, wo das Flugzeug quasi hinfliegen kann. Das kann auch nur von einer Wolke zur nächsten fliegen und auch nur dann, wenn da kein Luftabwehrgeschütz irgendwie in der Strecke quasi mit drin ist, weil dann ist es blockiert und darf sich nicht bewegen. Die Fahrzeuge, wenn die zerstört sind, kriegst du die nicht wieder. Deine ganz normalen Soldaten und Einheiten, die kannst du halt jederzeit wieder benutzen. Und das sorgt dann halt für ein sehr schönes, ich sag mal so taktisches Geplänkeln, ne, um zu gucken, okay, wer bewegt sich wohin, wann, wen nimmst du, weil du kannst halt entweder eine Figur quasi ins Spiel bringen und zwei Bewegungen machen. Oder du machst eine Bewegung und bringst dafür zwei Figuren ins Spiel. Und das ist dann halt so immer dieses bisschen Katz und Maus und so ein bisschen, ja, quasi so Dame-ähnlich, ne?
Ja.
Diese Bewegung, um zu gucken, okay, wie macht man die Punkte?
Kannst du, auch wenn der Erste schon seinen Soldaten auf das Zielfeld gesetzt hat, den auch nochmal dort runterholen?
Klar, natürlich. Du kannst den mit einem Panzer oder mit einem Flugzeug, je nachdem, kannst du die besiegen. Kannst du die runterhauen. Du kannst die allerdings auch runterschieben, wenn du dann quasi drauf gehst. Also wenn du mit einem eigenen Soldaten draufgehen würdest, der besiegt den anderen zwar nicht, aber er schiebt ihn dann quasi einfach ein Feld wieder runter.
Mhm.
Ne? Und so geht dann halt dieses Hin und Her die ganze Zeit los, um zu gucken, okay, wie bewege ich mich, dass der andere es vielleicht nicht ganz so sofort bemerkt? Und plötzlich bin ich dann doch auf zwei der drei Felder drauf und mache einen Punkt. Weil du musst nicht drauf bleiben im nächsten Zug, sondern sobald du zwei Figuren drauf hast, hast du sofort einen Punkt.
Ja.
Und dadurch ist es halt wirklich schnell gespielt. Das kriegst du bei spieletastisch.de. Liebe Grüße an den Sascha an dieser Stelle. Die hatten es jetzt gelistet für, ich glaube, 14,99. Also 15 Euro für das Spiel ist nichts.
Ja.
Und wie gesagt, Viertelstunde, 20 Minuten geht so eine Partie. Da kannst du halt auch mal zwei, drei Partien in einer Stunde runterspielen. Ne, kannst du sagen, okay, best of three, komm. Wir machen die erste Runde, wir machen noch eine zweite und gegebenenfalls halt noch eine Finalrunde dann zum Abschluss und hast trotzdem nur etwas über eine Stunde gespielt. Also das ist nicht.
Und halt eben auch eine schöne kleine Reisegröße, ne? Du hast keine Karten, die dir draußen wegfliegen könnten. Du kannst es gut mal mitnehmen, du kannst es eventuell sogar mal draußen auf dem Tisch, keine Ahnung, im Biergarten oder so mal auspacken. Dann hast du ein bisschen Unterhaltung zwischendurch oder du bist mit dem Wohnwagen unterwegs, ne? Dann nimmst du dir auch keinen Platz weg.
Die einzige Karte, die dabei ist, ist halt die Übersichtskarte für die Aktionen und wer schlägt was.
Mhm.
Das ist eine Karte, die dabei ist. Und ansonsten halt klar die Decke und der Rest sind Holzmiepel, beziehungsweise halt die Siegpunktmarker sind kleine Pappplättchen. Aber selbst die könntest du rein theoretisch weglassen und sagst, komm, ich mache einfach einen Strich. Ne, wenn du jetzt sagst, okay, ich will es irgendwo wirklich im Biergarten spielen. Ne, dann lässt du die halt auch weg, dann kommen die nicht weg und dann passiert da auch nichts. Ne? Wenn du da irgendwie einen Zettel oder selbst wenn du aus dem Handy irgendwie tippst, ne, wer, ganz ehrlich, man kann sich's auch merken, okay, der hat jetzt eine Partie gewonnen, der hat zwei. Ich glaube, das kriegt man hin. Also von daher ist das auf jeden Fall cool. Du hast halt grün und blau als Teams, die sind komplett identisch, was die Figuren angeht, sind halt alles custom-shaped Meeple und ja, dann gehst du da halt drauf. Und das Witzige ist also wirklich auch diese Add-ons, also diese Waffen und Zusätze, die du auf die Fahrzeuge packst, das sieht dadurch dann halt auch wirklich passend aus. Also wenn du da auf einen Panzer so eine Kanone machst, dann sieht der halt auch dann auch erst wie ein Panzer aus. Ne? Und wenn du auf den Jeep so das Luftabwehrgeschütz draufstellst, da siehst du halt wirklich, wie da einer hinten draufsteht mit so einer langen Kanone und so.
Ja.
Das ist einfach super witzig gemacht und sieht echt gut aus und macht einfach Spaß. Also es ist schnell gespielt, es ist sehr einfach von den Regeln, hat aber trotzdem genügend taktische Tiefe durch diese verschiedenen Möglichkeiten. Was jetzt, ne, die Flieger, die eine Flieger kann Fahrzeuge besiegen, der andere halt Soldaten, ne, aber halt nicht den anderen jeweils. Das heißt, man muss sich immer entscheiden, welchen Flieger möchte ich nutzen. Und bei den Fahrzeugen ist es halt genauso, durch diese Aufsätze, die man draufsetzt, ne, will ich einen Gruppentransporter, will ich eine Luftabwehr, will ich halt eine Kanone, je nachdem, was ich da halt nutze, um halt da zu reagieren, was der andere halt tut.
Ja.
Und wenn da zwei so auf einem ähnlichen Niveau sind, dann ist das halt so ein richtig schönes Katz-und-Maus-Spiel.
Ich habe es selber noch gar nicht in den Händen gehalten, aber du meintest ja gerade eben auch die Spielmatte, die ist sehr dünn wohl. Wenn man jetzt aber das jetzt ordentlich in die Packung reinräumt, dann stelle ich mir vor, damit könnte man dann doch leben, oder?
Ja, leben kann man damit schon. Ich finde es halt nur schade, dass diese Decken, ne, das sind ja diese Stoffdecken, diese Stoffpläne, dass die immer beliebter werden, weil ich bin da kein großer Freund von. Ich kenne eine, die ich echt toll finde, das ist die bei Pax Pamir. Da passt es auch spielerisch zu dem restlichen Material super dazu. Ich habe da lieber, entweder ist es halt wirklich eine Playmat, also ne, so mit Neopren oder so, oder halt ein gescheiter Pappplan und fertig, den du dann halt aufklappst, dann kriegst du den auch gescheit da rein, ohne diese Falten. Aber ja, so what? Das Ding ist dadurch wahrscheinlich leichter und vielleicht sogar auch billiger in der Produktion, ich weiß es nicht. Man kann auf jeden Fall damit leben. Und für den Preis, Entschuldigung, bei 15 Euro erwarte ich halt auch nicht jetzt Top-Notch-Qualität. Wobei die Custom-Meeple halt wirklich top sind. Also das muss man denen lassen. Na, von daher, ich glaube, da ist allein produktionstechnisch das meiste Geld reingeflossen. Aber es sieht halt auch sehr witzig aus. Also auch vom Design her ist es ganz cool gemacht. Und kann man sich auf jeden Fall anschauen, gerade wenn man so taktische Zwei-Personen-Dinger mag, die so schachmäßig, damemäßig sind, ist das sicherlich ein Blick wert. Ja, das war Grunts.
Ist ja auch ein ganz aktuelles Spiel, ne? Ist dieses Jahr erst erschienen.
Ja, richtig. Das kam zusammen mit Container, was ja sehr beliebt zu sein scheint. Also der Fabian hat eigentlich hauptsächlich Container damals im Kickstarter gebackt und hat das Grunts quasi, weil es dort wohl extrem günstig war, einfach mitgenommen, weil er es lustig fand. Ja, wir waren echt positiv überrascht, also hat schon definitiv Spaß gemacht. Ja. Am nächsten Tag habe ich es mir dann bestellt, weil ich sage, okay, komm, für den kleinen Preis bei Sascha, ich so, komm, pack mal mit zum Rest dazu. Ich habe es dann einzeln bestellt und ich habe ja da immer so meine ganzen Vorbestellungen ja eh immer offen. Da sind ja immer ein paar Titel. Und wenn dann so eine Kleinigkeit als mal dazu kommt, dann bestelle ich es ja auf quasi auf Abholung im Laden und schreibe halt dem Team an, so nach Motto, hier könnt ihr das bitte gerade auf die andere Bestellung mit draufpacken. Und hab dann direkt die Antwort bekommen, so, ja klar, haben wir abgeändert, wird jetzt auch mit Paper Tales schon direkt heute verschickt. Ich so, oh, krass, okay, das ging jetzt flott. Und am nächsten Tag war es dann natürlich schon da. So, das zu meinem ersten Zwei-Personen-Titel für heute. Dann geht's bei dir, glaube ich, heiß weiter.
Es bleibt heiß, auf jeden Fall. Wir haben rauf und runter tatsächlich in einigen Partien Fire Tower gespielt. Ich weiß nicht, sagt dir das was, Björn? Kennst du das?
Ja, natürlich. Es steht bei mir auch im Regal in der leider französischen Version.
Ich hatte dem Spiel ja gar nicht weh.
Nee, nicht wirklich. Also es sind zwei, drei Karten, wo man wissen muss, was es bedeutet. Aber das kann man sich notfalls merken oder halt kurz einen Google-Übersetzer benutzen.
Richtig, genau.
Ich habe es letztes Jahr auf unserem Brettspielwochenende dank dem Stefan kennengelernt. Er hatte es damit dabei und da hatten wir ein paar Partien doch schon auf dem Wochenende auf dem Tisch gehabt und ich habe es dort zweimal gespielt und nach der ersten Partie saß ich noch während der Partie da und habe geguckt, wo ich es herkriege und habe es dann günstig bestellt.
Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen. Also wir hatten es dabei auf dem Brettspielwochenende. Couple of Dice haben wir besucht und die allgemeine Resonanz war, echt, das Spiel ist optisch so schön, wir kennen das gar nicht, können wir das mal mitspielen? Und da haben wir natürlich nie Nein gesagt und deswegen sind auch so viele Partien zustande gekommen, weil es ein herrlich gemeines Spiel ist. Ne? Unser erstes Spiel war wahnsinnig kooperativ und hier machst du genau das Gegenteil. Du manipulierst den Waldbrand und wenn du nicht gerade die besten Freunde am Tisch sitzen hast, hast du schwierige Karten. Es ist definitiv ein Player-Elimination-Game. Du fliegst einfach raus und schaust den Rest der Runde einfach nur noch zu. Es ist ein relativ quadratisches Spielfeld mit einem großen Wald. In der Mitte schon brennt das erste Feuer. In den vier Ecken hast du jeweils einen Hochsitz und jeder Spieler erhält entsprechend einen Hochsitz. Das heißt, maximal vier Spieler können daran teilnehmen. Das heißt, jeder bekommt seinen Hochsitz und du musst halt jetzt einfach nur darauf achten, dass das Feuer möglichst nicht zu dir kommt. Und das machst du darüber, dass du den Wind im Auge behältst. Du kannst die Windrichtung ändern. Du kannst das Feuer so platzieren, dass es immer schön zum Hochsitz eines anderen Spielers geht und du versuchst einfach so schnell du kannst den ersten Spieler einfach aus dem Spiel rauszubrennen und als Last Man Standing hast du dann einfach gewonnen, wenn dein letzter Hochsitz derjenige ist, der kein Feuer gefangen hat. Natürlich hast du auch währenddessen schon mal die Möglichkeit, dass du Feuerschneisen setzen kannst. Du kannst auch ganz gelegentlich, es sind nicht so super viele Karten, wo du auch schon mal mit Wasser löschen kannst. Für die letzte Rettung hast du, die du nur auf deinem Hochsitz anwenden kannst, den Wassereimer, um nochmal drei Miepel wegzukriegen, wenn es wirklich heiß wird. Und dann kannst du nur darauf hoffen, dass deine Mitspieler ein wenig Gnade mit dir haben und dir nicht den letzten Stoß geben, denn dann kannst du, wie gesagt, die letzten Minuten zuschauen, denn das Spiel tatsächlich in Summe dauert auch überhaupt nicht lange. Ne? Du bist da so mit, ich würde mal so ganz Boardgame-Geek sagt, 15 bis 30 Minuten, ich glaube 30 Minuten haben wir keine einzige Runde gespielt. Das geht durchaus schon schneller, weil die Regelerklärung hast du wirklich auch in 5 Minuten abgehandelt. Du musst ja nur die wenigen Karten verstehen, die du auf die Hand bekommst. Wir hatten aber auch die deutsche Version dabei. Das heißt, du hast einen kleinen Text auf der Karte. Du hast zu dem Text immer ein sehr selbsterklärendes Bild dabei und dann geht die Runde eigentlich auch schon los. Ne? Du hast 5 Handkarten, spielst eine Handkarte aus, in der du halt, wie gesagt, etwa die Windrichtung veränderst, Feuer ausbreitest, eventuell eine Feuerschneise legst, Feuer löschst und das ist schon das Spielprinzip. Was ich an dem Spiel total toll finde, was auch irgendwie die Leute zum Tisch gezogen hat, ist einfach die Optik. Weil das Feuer, das du da hast, das sind diese, was ist das, Resin-Feuer- Miepel, Plättchen, also es sind ja keine Plättchen, es sind ja
so kleine wie Kristalle. Ja, wie das Kristalle, sind so, genau. Wie so durchsichtige Kristalle, wenn das Licht schön drauf fällt, wirkt es auch wirklich so, als würde das so ein bisschen brennen. Die sind ein Hingucker. Der Plan selbst gemacht. Und die Karten sind, ich würde mal sagen, zweckmäßig. Also die gewinnen jetzt nicht unbedingt einen Schönheitspreis, aber diese Feuer, Kristalle, Marker, wie man es nennen will, die sind halt echt ein Hingucker. Also das muss man definitiv sagen. Die sorgen dafür, dass Leute auf den Plan gucken und sagen, oh, was ist das denn?
Ja. Und du fieberst halt wirklich einfach auch mit. Ne? Deine Mitspieler, du musst mal ein bisschen überlegen, hast du mit irgendwem Mitleid oder gibst du ihm wirklich den letzten Stoß? Und Boardgame Geek sagt auch ab 10 Jahren empfohlen. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, die sagen sogar ab 12 Jahren ist das Spiel erst empfohlen, weil du eine wirklich große Frusttoleranz brauchst.
Definitiv. Das Spiel
kann richtig böse ausgehen. Und wenn du jemanden auf dem Kieker hast, also da kannst du nur hoffen, dass deine Mitspieler da nicht mitziehen. Da ist jemand ganz schnell einfach mal eliminiert. Und
das was kann aber auch in den ersten
5 Minuten passieren.
Ja, was aber auch nicht so weh tut, weil zum einen hast du spätestens ab da dann diese pure Schadenfreude, wenn es den nächsten erwischt. Und es dauert nicht lange. Also es ist wirklich, wenn du rausgeflogen bist, weil bis der erste rausfliegt, dauert meist ein bisschen. Mhm. Das geht nicht ganz so schnell. Danach wird's schneller, weil dann das Feuer sich schon so ein bisschen mehr ausgebreitet hatte und dann wird's vom Tempo her ein bisschen höher. Du guckst vielleicht 10 Minuten zu und kannst dich dann aber drüber amüsieren, wenn dann der nächste rausfliegt und so von daher. Was halt ist, und das macht sehr viel Spaß bei dem Spiel, du kannst dich ja mit deinen GegenspielerInnen wunderbar auch absprechen, um zu gucken, okay, wir verbünden uns jetzt mal gegen die und gucken mal, dass wir in die Richtung gehen, beide, bis du dann die Chance hast, demjenigen in den Rücken zu fallen oder, ne? Und ja, das ist halt das Coole, dieser Trash-Talk dann auch an dich, der automatisch generiert wird, ja. Gerade wenn du dann auch eine Windkarte spielst, die dann halt eben nicht unbedingt vorteilhaft ist für die Person, mit der du eigentlich gesagt hast, ja komm, wir gehen gegen die. Und du sagst, ja, ich muss ja von mir weg, aber ich habe nur die Karte. Und das ist dann einfach nur lustig und macht echt Spaß.
Ich kann dir leider nicht helfen, das tut mir leid.
Sorry.
Und das ist halt, ja, es kamen sogar Leute dann am nächsten Tag auf uns zu und sagten, oh, wir haben es zwar gestern schon mit euch gespielt, aber dürfen wir nochmal? Und wir haben das gerne gespielt, wirklich. Auch noch ein zweites und drittes Mal. Und wir sind da ganz, ganz oft auch drauf angesprochen worden. Was auch alle Leute gemacht haben, du meintest ja gerade auch schon, du hast die französische Variante davon. Alle haben geguckt, wo kriege ich das jetzt auf die Schnelle her? Und es ist in der deutschen Version sehr schwer nicht zu bestellen. Vor ja. allen Dingen für den Preis, der da aufgerufen wird. Ich glaube, da kann man nur an die Leute appellieren, macht das nicht. Holt euch, wenn ihr es gar nicht anders geht, die englische Variante. Ich glaube, die ist preis-leistungsmäßig noch besser zu bekommen. Aber die französische Variante tatsächlich funktioniert halt eben auch. Und du kannst ja auch super gut dir die Karten online übersetzen lassen, wenn du dann doch sagst, ich brauche das anders. Ich glaube, da kann man Mittel und Wege finden. Das Spiel ist so schön gemacht. Also es lohnt es sich, im Regal stehen zu haben. Ich glaube, wenn du es zu Hause hast, holst du es auch gerne mal raus. Das ist ein immer gern gesehenes Spiel, weil einfach der Spaßfaktor da einfach so hoch ist. Ja.
Gerade wenn du jemanden hast, wo du weißt, der ärgert sich so richtig schön, wenn genau. sowas passiert. Umso mehr die Leute, ich sag jetzt mal, sich frusten lassen, umso spaßiger ist das Ganze natürlich ja. auch.
Aber alle, die rausgeflogen sind, sind mit einem Lächeln rausgeflogen. Es hat trotzdem Spaß gemacht.
Richtig, das ist es. Also es macht dann auch trotzdem Spaß, auch wenn man denkt so, ihr Drecksäcke, warum jetzt ja. alle auf mich? Was soll das? Mhm. Ne? Aber es macht trotzdem Spaß. Also es ist wirklich ja. ein sehr, sehr cooles Ding. Und also die französische Variante, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 18 Euro bezahlt oder 20. Also ja, die ist echt auch günstig zu bekommen. Und
ich glaube, aktuell liegt sie bei 15 Euro oder so um den ja. Dreh herum. Also absolut in Ordnung, das kann man machen.
Ja.
Die deutsche Variante ist utopisch teuer. Das würde ich mir dann sehr gut überlegen, ob sie sein muss. Es geht halt eben auch anders.
Ich meine, es war ein Kickstarter, wo es eine deutsche Variante gab und es gab danach halt keine deutsche Variante irgendwie über ein Retail und über irgendeinen Verlag hier, leider. Vielleicht findet sich da ja da nochmal jemand, der das irgendwie neu auflegen will. Das wäre ganz cool, glaube ich.
Das wäre richtig cool.
Ja, definitiv. Also, wenn jemand zuhört oder mal gucken, vielleicht kann man ja auch dem einen oder anderen mal noch den Tipp geben, ne?
Ja.
Runaway Parade Games ist ja. wohl der Originalverlag. Bei Goliath ist es auch noch erschienen. Also kann man mal gucken. Wäre auf jeden Fall cool und macht auf jeden Fall Spaß. Allerdings am besten wirklich entweder zu zweit, wobei ich sagen würde, am besten wirklich immer nur zu viert. Weil dann ist es ausgeglichener. Ja. Zu dritt hast du echt das Thema, wenn zwei in eine Richtung irgendwie gehen, dann bist du sofort weg. Da macht es nicht ganz so viel Spaß. Und zu viert ist es einfach am ausgeglichensten. Und da kann man sich so richtig schön gegenseitig ärgern.
Genau. Auch hier bringst du Leute an den Tisch, die auch wenig Spielerfahrung haben. Ne? Wie gesagt, die Regelerklärung ist sehr, sehr einfach. Das geht so schnell. Startest du ins Spiel rein, du packst die Schachtel aus und erklärst dabei und danach geht's direkt ins Spiel rein. Da bringst du auch wirklich Leute mal an den Tisch, die wenig gespielt haben. Auch die holt das mit ab. Und es holt halt eben auch hier uns Field-Spieler gerne mit an die Runde.
Ja, das mit dem Wind ist am Anfang so ein bisschen für Nichtspielende oder selten wenig Spielende, dass das so ein bisschen reinkriegen, wie das funktioniert, wie sich da die Windverhältnisse dann quasi ändern. Aber das ist so, ich glaube, wirklich das Komplizierteste am ganzen Spiel.
Ja, selbst das ist überschaubar, ja.
Definitiv, ja, das stimmt. Gut, dann mache ich weiter mit dem nächsten Spiel, was auch auf so einem Hexfeld quasi abläuft. Und auch hier wieder zwei Personen, schön gegeneinander, Schach ähnlich, sage ich jetzt mal. Und zwar war das eine Neuheit in Essen letztes Jahr bei Wonderbow, und zwar Leaders. Leaders ist eigentlich von einem französischen Verlag, Studio Asch. Und Wonderbow hat die deutsche Version gemacht, und das ist ein, das muss man vorweg sagen, ein wunderschönes Spiel von der Packung bis zum Material hin. Du hast bei der Packung hast du an der Seite so einen Schieber, den du rausholst. Da sind die ganzen Figuren drin. Die haben auch alle ihren festen Platz, weil in dem Schieber drin sind quasi die Bilder zu jedem einzelnen Charakter, dass du weißt, wo du den hinlegst. Das ist schon mal super. Und obendrauf, wenn du den Karton aufmachst, da ist dann der Spielplan und so ein paar Karten noch, ne, und die Regeln obendrauf. Und damit ist das Thema schon durch. Also perfekt gemacht von der Verpackung her. Da wackelt nichts, da liegt alles gut. Die einzelnen Figuren, die du dabei hast, sind alles Pappaufsteller. Auf der einen Seite weiß, auf der anderen Seite schwarz. Die kommen auf Holzbasen. Also die sind wirklich aus schönem Holz gemacht und werden da draufgesteckt. Kannst du draufgesteckt in diesen Schieber reinpacken. Also die musst du nicht jedes Mal auseinanderbauen, sondern die hast du zusammen, stellst sie auf den Tisch, fertig. Und das Coole ist, dadurch, dass die quasi eine Seite weiß, eine Seite schwarz sind, spielt jeder quasi gegen die andere Farbe, weil der eine stellt sich halt für sich weiß hin und sieht den anderen in schwarz, und das Gegenüber hat bei sich weiß und sieht auch den anderen in schwarz, oder halt andersrum, wie man es halt mag. Ne? Aber das ist halt das Coole daran, dass du halt eine Figur hast und die allerdings für beide Seiten immer nutzen kannst. Ne? Und das Ganze ist so aufgebaut, dass du halt so ein Hexfeldraster hast, und du startest am Anfang mit deinem Leader, den du hast. Der hat an sich keine Fähigkeiten, und dann geht's los, dass du draftest. Es liegen halt immer drei verschiedene Figuren mit unterschiedlichen Fähigkeiten aus, und man darf sich halt eine aus, also der erste sucht sich eine aus, der zweite zwei und danach immer eine abwechselnd. Und das Ziel von dem Spiel ist, den Leader des Gegenüber gefangen zu nehmen. Das machst du entweder, indem der sich nicht mehr bewegen kann. Da ist es egal, ob jetzt drei von seinen eigenen um ihn rumstehen und nur einer von dir. Oder indem zwei von deinen Figuren quasi neben dem Leader des Gegenübers stehen. In dem Moment, wo zwei daneben stehen, ist das Ding vorbei und derjenige hat verloren. Und du hast halt ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten. Ne? Der eine kann jemanden zu sich herziehen, einer kann sich teleportieren, Plätze tauschen mit wem. Einer kann eher so die Beschützerrolle einnehmen. Das heißt, wenn Leute, die neben ihm stehen, sind von gegnerischen Effekten quasi nicht betroffen. Die können da quasi kein Ziel davon werden. Zum einen beim Drafting natürlich muss man schon die ganze Zeit überlegen, okay, was ergänzt sich gut an Figuren? Was hilft mir gegen den anderen und dessen Fähigkeiten? Ne? Und man muss natürlich auch immer das Glück haben, dass dann das auch noch liegen bleibt und nicht dein Gegenüber dann die Figur gerade nimmt, die du gerne haben möchtest. Oder dass natürlich dann auch was Cooles kommt, wenn dann wieder neu aufgedeckt wird. Ne? Und das Ganze läuft so, dass du insgesamt 5 Figuren hast. Also du hast quasi 4 mit Fähigkeiten plus dein Leader. Das heißt, man muss sich jede Partie 8 Fähigkeiten merken. Das ist schon jetzt nicht ganz so ohne, weil gerade wenn man das Spiel halt noch nicht so oft gespielt hat, ne, muss man sich erstmal einprägen, okay, was kann die Person? Du hast eine Übersichtskarte und kannst nachschauen. Aber trotzdem ist es natürlich jetzt nicht ganz so schnell drin im Kopf. Und dann geht's halt los, ne, zu gucken, okay, ich bewege mich dahin, weil man darf sich an sich halt immer nur so ein Feld bewegen, ne, und das klingt im ersten Moment nach nichts, weil ja ein Feld bewegen, bis man da irgendwo dran ist, bis aber halt diese Fähigkeiten ins Spiel kommen und dann eine ganz andere Dynamik aufs Spielfeld kommt. Und natürlich durch die ganzen Figuren, die dabei sind, das sind, lass mich kurz überlegen, ich glaube so um die 30 oder so verschiedene Charaktere mit Fähigkeiten. Mhm. Und da ist halt dann schon jede Partie ein bisschen anders. Und das sorgt für Wiederspielreiz. Und auch das ist einer Viertelstunde, 20 Minuten gespielt. Mhm. Also lädt auch wieder dazu ein, ah komm, wir machen noch eine zweite Runde. Ne, gucken uns die nächsten Charaktere an. Und das war überraschend wirklich cool. Es war ein bisschen komplexer wie jetzt ein Grunts, weil du halt sehr viel mehr mit Fähigkeiten arbeiten musst, ne, und dir da sehr viel mehr merken musst. Aber auch das hat überraschend sehr viel Spaß gemacht und war schnell gespielt.
Ja, die Fähigkeiten an sich, und du sagst 30, also geschätzte 30 an der Zahl, gibt es die dann nur im Regelwerk oder gibt es auch eine Fähigkeitenübersicht?
Du hast eine Übersichtskarte, ja. Die ist zweiseitig und da hast du alle Fähigkeiten drauf. Die hat jeder bei sich liegen, kannst du immer schnell drauf gucken. Das funktioniert ganz gut. Deswegen. Und die sind auch an sich, also vom Grafikstil her, wunderschön gemacht. Das, also mich erinnert so ein bisschen an so typische Mobile Games, teilweise so diese Fantasy Mobile Games, die du jetzt hast, die so ein bisschen schicker gemacht sind, so, wo du auf dem Handy spielst. Und halt wirklich so Fantasy-Stil, ne? Da hast du von Geistern über irgendwelche Dämonen, Bogenschützen, keine Ahnung, irgendein Frosch, der dann hüpfen kann über andere drüber, was natürlich dann auch thematisch sehr gut passt, ne? Hast du alles Mögliche mit dabei. Mhm. Und das ist schon, also wirklich sehr, sehr schick gemacht und ja, macht einfach Spaß. Also da hat Wonderbow ein richtig schönes Spiel, gefunden und rausgebracht.
Ja, ich habe jetzt bei der Grafik als erstes so an diese etwas älteren Zeichentrickfilme gedacht, was ich auch mal total schön finde. Und auch wenn die Karten halt eigentlich weißen Hintergrund oder schwarzen Hintergrund haben, sind die Bilder dann darauf, also die Lieder und, sag man dann, die Komplizen, dann doch sehr farbenfroh. Ne? Also es ist kein eintöniges Spiel, es ist wirklich, es bringt ein bisschen Leben mit rein. Und das Hexfeld ja an sich ist auch schon weiß, ne? Also auch
das ist
ein cleanes Design. Ne?
Das ist weiß mit so Goldakzenten. Ja. Das sieht auch sehr, sehr schön und edel aus auf jeden Fall. Und ich finde halt den Grafikstil, den sie haben, der hat so ein bisschen so Anime-Fantasy-Look so teilweise.
Ja.
Das ist schon sehr cool gemacht. Also es sieht super schön aus, lässt sich gut spielen, bietet einiges an Abwechslung. Ja, ich fand's sehr cool und war froh, dass ich es auf der Messe letztes Jahr eingepackt hatte. Es war eins so der Titel, wo ich mit als erstes am Stand war, weil ich vorab ja schon durch unsere Messevorschau erfahren habe von der Leier, dass sie nicht ganz so viele davon dabei haben werden. Mhm. Und deswegen wusste ich, okay, da gehe ich mal etwas früher hin.
Ja.
Dafür hat es jetzt lang genug gedauert, bis es auf den Tisch kam.
So heute, so quasi, kann man fast schon sagen, wenn man optimistisch ist, so ein Jahr nach der Messe, immer noch gut erhältlich das Spiel oder muss man da schon eher ein bisschen nachsuchen?
Also ich habe jetzt gerade mal bei Brettspielangebote geschaut und das ist bei Spieletastisch lieferbar und auch bei anderen. Also an sich kriegst du das noch ganz gut, ja. Mhm. Kostet aktuell also 30 bis 35 € rum oder so. Und das ist es, also gerade auch vom Material her, definitiv wert. Also wenn man ein schönes Zwei-Personen-Spiel hat, was halt eher so wirklich in diese Schachrichtung so ein bisschen geht, da ist das definitiv eine coole Geschichte.
Mhm. Ja.
Das wäre mein zweiter Titel für heute. Dann darfst du wieder.
Sehr, sehr
ich glaube, jetzt geht es von der Hitze eher zur Abkühlung, ne?
Jetzt, genau. Nachdem wir so viel Hitze hatten, viel Feuer gelegt haben, mussten wir ans Meer zurück. Und mein drittes Spiel für heute ist daher direkt auf Sea Salt and Paper gefallen. Und das ist auch wieder so ein süßes, kleines Kartenspiel. Auch wieder, irgendwie nimmt das so ein bisschen hier im Format die Runde an, auch für 2 bis 4 Personen, also für gar nicht so große Runden gedacht. Und die Empfehlung, glaube ich, ist auch tatsächlich, das einfach zu zweit zu spielen. Und es hat einfach eine sehr, sehr niedliche Origami-Optik. Und ich habe nochmal nachgelesen, diese Origami-Bilder, die auf den Karten abgebildet sind, die sind ja extra für dieses Spiel auch so fotografiert worden.
Ja, das also sind echte Origami-Faltarbeiten gewesen. Das ist nicht irgendwie computeranimiert oder so oder gezeichnet, sondern das ist wirklich echt gefaltet und dann fotografiert worden. Das ist Wahnsinn. Und die sehen auch so toll aus.
Es ist echt liebevoll gemacht. Das sieht man dem Spiel halt an. Es ist halt ein spannendes Push-Your-Luck-Spiel. Es ist auch hier vom Spielprinzip her wieder sehr, sehr schnell erklärt tatsächlich. Es war auch im Juni jetzt meine erste Runde gewesen. Es werden aber definitiv weitere Folgen. Es hat nämlich wirklich großen Spaß gemacht. Und das Ziel des Spiels ist ganz simpel, über das Sammeln von Handkarten und Kombinationen aus den Handkarten dann zu bilden, eine gewisse Punkteanzahl zu erreichen. Jetzt waren wir in unserer Runde zu dritt gewesen. Da sollten wir 40 Punkte erreichen. Ich glaube, wenn du zu zweit spielst, sind es auch nur 30 Punkte. Also es dauert halt eben auch nicht lange. Du hast die Punkte über, ich weiß nicht, ich würde mal so schätzen, so 4, 5 Runden hast du deine Punkte eigentlich gesammelt. Und du bekommst zum Start halt eine gewisse Anzahl an Handkarten. Und wenn du dann am Zug bist, kannst du dann vom Nachschubstapel entweder die obersten 2 Karten verdeckt ziehen oder du nimmst aus den Ablagestapeln, die zuvor gebildet wurden, eine der obersten Karten, um halt eben mit deinen Handkarten dann halt die entsprechenden Kombinationen zu haben. Und du sammelst dann Kartenpärchen, das sind dann die Krabben, Boote, Fische, ich glaube Haie und Enten. Und wenn du dann ein passendes Paar hast, dann spielst du es aber auch vor dir aus. Das heißt, der Gegner oder deine Mitspieler, formulieren wir es positiv, sehen auch schon ungefähr, in welche Richtung du gehst, was du gesammelt hast. Und du kannst Karten dann auch sammeln, die dann dir eine Punktestaffelung bringen. Das sind dann die Pinguine, Muscheln und Tintenfische. Da solltest du halt dann von derselben Sorte möglichst viele auf der Hand haben, weil erst dann bringen sie dir halt eben die entsprechenden Punkte. Und ein paar wenige Karten geben dir Multiplikatoren. Das sind dann zum Beispiel der Leuchtturm und der Kapitän, glaube ich, war das. Und ganz besondere Karten sind dann natürlich dann noch die Meerjungfrauen. Hast du eine auf der Hand, multipliziert sie deine häufigste Farbe, die du auf der Hand hast. Hast du alle 4 Meerjungfrauen, die es im Spiel gibt, gewinnst du sofort das gesamte Spiel. Ich glaube aber, das kommt wahrscheinlich echt eher selten vor. Und wenn du dann meinst, du hast mindestens 7 Punkte oder mehr auf der Hand, rufst du entweder Stopp und alle zählen sofort ihre Punkte. Oder du sagst letzte Chance und es geht nochmal eine Runde rum. Und dann werden die Punkte gezählt. Und wenn du sagst halt eben letzte Chance, sollst du dir auch sicher sein, dass du derjenige am Tisch bist, der die meisten Punkte hat. Das heißt, du gewinnst dann die Wette, wenn das wirklich dann der Fall auch so, wenn der Fall dann auch so eintritt. Und dann bekommst du nämlich zu deinen Punkten noch einen Bonus angerechnet. Hast du leider dich ein bisschen verkalkuliert und es gibt einen Mitspieler, der mehr Punkte hat, erhältst du nur die Punkte deiner Farbe, von den Karten der meisten Farbe, die du auch erwähnt hast.
Das ist dieser Farbbonus, den du bekommst. Genau. Wenn du gewinnst, kriegst du deinen Kartenwert plus den Farbbonus und wenn du verlierst, kriegst du nur diesen Farbbonus. Das ist, ja.
Ja, ich würde sagen, für das Spiel, wenn ich es kurz zusammenfassen müsste, sehr, sehr schneller Einstieg, hat aber trotzdem auch viel Tiefe. Regeln erklärt sind sie in 5 Minuten. Das Design hat mich direkt bestochen. Und ich finde auch der Suchtfaktor, bei mir hat er leider dann sofort gekickt. Der ist einfach da, weil auch die Partien dann trotz allem abwechslungsreich bleiben, weil du immer noch ein bisschen mitknobelst. Du musst gucken, was ziehen die anderen für Karten vom Stapel, was kannst du selber abwerfen, was behältst du eher auf der Hand, etc. Das macht schon so ein bisschen den Kniff aus. Und was ich das Schöne daran finde, ist auch halt hier, es ist ein kleines Kartenformat, ne? Das nimmst du mit in den Urlaub, das hast du mal für zwischendurch oder als Absacker dabei. Und für so eine kleine Runde auch bei 2 Spielern macht das einfach schon Bock.
Und in der Erweiterung gibt es, wenn ich es richtig im Kopf habe, Delfine und Schildkröten. Das ist dann auch toll.
Ja.
Also ich finde auch, das ist ein Spiel, das ist sehr schön. Also der Stil, dieser Origami-Stil, der ist einzigartig. Das ist ein Herausstellungsmerkmal von dem Ding. Aber es macht halt auch Spaß und es ist nicht nur schön, sondern du hast wirklich diese Set Collection mit dem Ausspielen mit dabei und halt dieses so ein bisschen Risiko gehen, ja, nein, stoppe ich die Runde direkt, lasse ich die anderen doch nochmal, um vielleicht doch mehr Punkte zu machen. Was haben sie eventuell auf der Hand? Wie lang sammeln sie schon? Haben sie irgendwas auf der Hand, was mir jetzt nochmal so einen Strich durch die Rechnung macht? Da kommt so viel dann noch mit rein. Und man ärgert sich dann natürlich auch so schnell, wenn es dann doch nicht gereicht hat und man gedacht hat, komm, ich mache letzte Chance, egal. Und dann, scheiße, doch nicht. Also das ist schon ein sehr witziges Ding. Das haben wir 24 war es auf dem Brettspielwochenende auch einige Partien damals gespielt. Da war es ja auch noch recht neu. Mhm. Und ja, ist ein tolles Ding, auf jeden Fall. Sehe ich genauso.
Genau, hat auch wirklich Spaß gemacht. Also wir haben es auch gegen eine erfahrenere Person gespielt. Das hat man auch direkt gemerkt, weil der sofort darauf geachtet hatte, was machen diejenigen. Der war sehr, sehr aufmerksam. Und das schaust du dir dann halt eben ja auch ab und denkst dann auch so, ja, wenn er das macht, muss das Sinn ergeben. Das tue ich jetzt am besten auch. Und da ist schon auch viel Witz mit am Spiel dabei. Es ist schon echt die Optik, finde ich, flecht mich, es ist echt schön gemacht und das ist auch einfach diese Geschichte dahinter, dass das wirklich so fotografiert wurde, vorher gefaltet, für dieses Spiel, finde ich wirklich total schön. Ich werde es mir zulegen, habe ich daraufhin beschlossen. Es wird bei uns einziehen, ja.
Ja, ist ein cooles Ding. Es hat ja inzwischen 2 Erweiterungen schon bekommen. Die 2. war jetzt auch letztes Jahr in Essen. Die hatte ich mir auch mitgenommen. Die habe ich auch leider noch nicht gespielt. Die muss ich mir auch endlich mal angucken und mit auf den Tisch bringen. Weil, ja, schon lange nicht mehr dran gedacht, muss ich sagen. Und jetzt, dass du es auf dem Tisch hast, das müsstest du unbedingt mal wieder spielen. Mhm. Unbedingt mal wieder spielen ist dann auch ein perfekter Einstieg für mein drittes Spiel. Das hat nämlich ich dann zum Fabian gesagt, als wir die beiden neuen Sachen für uns, also mit Leaders und Grunts durch hatten, auch gedacht, okay, es ist noch ein bisschen früh, aber jetzt noch was Großes muss nicht sein. Und dann kam dann auch so von mir die Idee, komm, lass doch mal wieder Claim spielen. Und Claim, das ist ja schon aus 2017, das Grundspiel, das ist ein 2-Personen-Stichspiel. Mhm. Und ich bin ja an sich, spiele ich ja super gerne Stichspiele, aber in den meisten bin ich einfach super schlecht. Ich bin da nicht gut drin. Aber Claim, das kriege ich gut hin. Da habe ich irgendwie ein Gespür für. Das finde ich cool. Und das Witzige ist bei Claim, du hast halt einen gewissen Satz an Karten mit verschiedenen Gruppierungen oder verschiedenen Völkern, die du da halt mit reinnimmst. Da gibt's halt entsprechend je nach Anleitung gibt es da halt unterschiedliche Zusammensetzungen, die du machen kannst. Geht auch ewig viele Erweiterungen. Also der Fabian hat die große Big Box, wo quasi alles drin ist. Der kann da aus was weiß ich wie vielen Varianten auswählen. Und du stellst dann halt so dein Deck quasi zusammen aus Karten. Und dann spielst du erstmal 2 Runden vorab. um Stiche und derjenige, der den Stich macht, also es ist so, dass du, dass eine Karte ausgelegt wird, also jeder kriegt eine gewisse Anzahl an Karten, eine Karte wird ausgelegt und die spielt man für später. Das heißt, du baust dir quasi dein Finaldeck mit den Stichen vorab zusammen.
Mhm.
Und das Ziel ganz am Ende in der dritten Runde ist dann, Mehrheiten in den einzelnen Völkern quasi bei dir zu haben, was die Punkte angeht und die Anzahl oder die Anzahl der Karten. Und dann eben da, ich sag mal jetzt mal, ne, 3 von 4, dass du dann die Mehrheit hast und dann hast du halt das Spiel gewonnen. Ne? Und da gibt's halt auch wieder unterschiedliche Fähigkeiten. Da hast du zum einen, das sind zum Beispiel Goblins, die können halt eigentlich nichts. Ne? Die willst du eigentlich auch nicht unbedingt haben. Ne? Dann hast du ganz normale Ritter, die schlagen quasi immer den Goblin, egal ob der jetzt niedriger ist vom Zahlenwert her oder nicht. Ne? Also wenn der andere einen Goblin spielt und du keinen mehr hast, wenn du einen Ritter spielst, hast du halt, auch wenn du einen Einser-Ritter spielst gegen einen 12er Goblin, hast du halt trotzdem den Stich gemacht. Mhm. Ne? Oder du hast halt eine andere Karte, die dann erlaubt, dass du trotzdem den nächsten Stich anfängst und so weiter und so weiter. Also da gibt's unendlich viele. Ist von D'Amico illustriert, also sind auch sehr coole Karten, sieht sehr schön aus. Ist vom Stil her ein bisschen anders wie jetzt diese typischen Garfield Games Sachen, die er sonst macht, also Räuber der Nordsee, Westfrankenreich und so, die sehen ja alle sehr gleich aus. Claim ist ähnlich, aber sieht witziger aus vom Stil her nochmal. Und das macht einfach Spaß, ist auch super schnell gespielt. 20 Minuten, da hast du eine Partie auch da durch, mit diesen Durchgängen, die du halt spielst. Und wie gesagt, du überlegst halt auch, okay, da liegt jetzt, ja, es wird ein 2er Goblin ausgelegt. Und wenn du den Stich gewinnst, kriegst du den. Wenn du ihn verlierst, ziehst du einfach verdeckt die nächste Karte vom Stapel. Das heißt, du überlegst natürlich auch oft genug, ich will den gar nicht. Ich will lieber das, was auf dem Stapel kommt, weil das ist 100%ig besser wie das, was da gerade liegt. Den willst du nicht haben. Und dann geht natürlich da auch immer dieses Hin und Her los. Ne? So, ich spiele hier mal nur, keine Ahnung, so ein 2er Goblin, das da, der 4er Goblin. Den will ich nicht. Kannst du behalten, komm, nimm du, gönn dir. Und dadurch macht es halt auch echt Spaß, ne? Also selbst zu zweit, wo Stichspiele ja sonst zu zweit nicht funktionieren, ist das mit diesem quasi Finaldeck zusammenstellen, und zu sagen, okay, ich gewinne die Karte, die da liegt, oder verliere und krieg halt eine andere. Und der andere weiß ja dann auch natürlich nie so genau, okay, was hat derjenige, ne?
Mhm.
Und es ist halt standardmäßig. Entweder gehst du hin und sagst, sobald du die verdeckte Karte, scheiße.
Ja.
Oder du sagst, ah, viel besser wie das, was da lag. Ist ja egal, ob es stimmt oder nicht, ne? Aber die Sprüche kommen halt auch dauernd. Das heißt, du weißt nie, okay, was hat der andere so wirklich?
Ja.
Und dann geht's halt los zu gucken, okay, und jetzt, wenn es dann richtig losgeht, am Ende, wenn es drum geht, dann mal zu gucken. Und das war wirklich bei der Partie mit Fabian jetzt auch wieder, wir haben beide in einer Tour nur geflucht, was für eine Scheiße wir auf der Hand hatten.
Ja.
Und so, ey, es gibt nicht, was ein Dreck, das kann doch nicht sein, da kommt nichts gescheit. Die ganzen guten Karten schon in der Anfangsrunde irgendwie weg. Und so, die kommen ja dann auch nicht mehr. Und ja, am Ende hatte natürlich jeder trotzdem so zumindest ein paar gute Karten gehabt und hat natürlich nichts verraten. Aber das ist dadurch einfach super lustig. Und ist jetzt nicht ganz so taktisch, natürlich ein bisschen, ja, aber es ist auch viel Glück dabei natürlich, weil du eben nicht weißt, was hat der andere. Aber es macht Spaß. Und du kriegst ja auch so ein bisschen mit. Dadurch, dass ja dieser Bedienzwang ja auch da ist, merkst du ja schnell, okay, er kann das nicht bedienen, er kann das nicht bedienen. Und dann kannst du natürlich gucken, dass du deine Stapel voll machen kannst, eventuell.
Mhm.
Also was das angeht, macht es schon sehr viel Spaß. Ne? Ich glaube, so Leute, die gerne und viele Stichspiele haben, denen könnte dieser Zufallsfaktor von diesem Verdeckziehen so ein bisschen nerven. Für mich macht es genau das aus. Ne? Also das ist das, wo ich sage, ja, genau das macht es für mich spaßig und lohnenswert, das Ding einfach auf den Tisch zu bekommen. Fabian hatte mir ja dann damals, als er gemerkt hat, okay, das gefällt mir so gut und es macht mir so viel Spaß, der hatte noch diese Sonderedition, die es mal gab. Das ist so eine Game of Thrones Sonderedition, die es gab. Die ist allerdings nicht kompatibel mit seiner Big Box.
Ah, okay.
Und deswegen, und er hat dann halt auch gesagt, ich spiele sonst eh immer nur die Big Box, weil da ist viel mehr Auswahl drin. Deswegen hat er mir dann die geschenkt, freundlicherweise. Und da ist dann Illustration von mehreren unterschiedlichen, je nach Volk, also sind 5, 6, 7, keine Ahnung, Illustratoren, die da halt Sonderkarten dann dafür gemacht haben in diesem Stil. Und das ist auch ganz cool. Also das macht auch ganz viel Spaß. Ist natürlich sehr viel weniger wie das, was Fabian hat, aber reicht, wenn man es nicht unbedingt jede Woche 5 Stunden spielt, erstmal für eine Weile aus.
Ja. Mal gerade reingeschaut in die Big Box, also was es da auch an Erweiterungen gab, ne, so eine Frost-Edition, Feuer hier auch, ne, und viele, viele mehr, also es ist ja eine Riesenauswahl tatsächlich.
Eine Riesenbox, ja.
Sehr spannend, aber wirklich auch, wie du schon sagtest, richtig süß illustriert. Was meinst du, wäre so eine Altersempfehlung, ab wann kann man das gut spielen?
Stichspiele ist halt immer so, ne, also da musst du halt schon so ein gewisses Taktikverständnis natürlich auch haben, also um es gut zu spielen, um das einfach nur so runterspielen zu können, ist das Ding nicht kompliziert, gerade wenn du eher, ich sag mal, auch einfache Völker mit einfachen Effekten nimmst, ne? Also lesen können wäre schon nicht verkehrt, also so, ich denke wirklich mit ab 8 geht das schon, ne? Das funktioniert dann.
Wenn, ist ja auch immer die Frage, was so eine Spielerfahrung das Kind mitbringt, ne?
Auch,
wenn ihr schon so ein bisschen was gesehen und getestet haben, dann ab 8, sagst du.
Ja, doch. Wie gesagt, also um es dann wirklich gut zu spielen, kann es natürlich dann nochmal ein Jahr, zwei länger dauern, je nachdem, wie du gesagt hast, ne, wie spielerfahren die Kids sind. Aber ja, an sich mitspielen funktioniert, denke ich, ab 8 schon ganz gut. Weil es geht ja an sich wirklich nur darum, okay, habe ich die Farbe oder ne, die Charaktere irgendwie auf der Hand, ja, nein. Wenn ja, muss ich eine davon spielen. Wenn nein, muss ich halt gucken, dass ich irgendeine spiele, die ich eventuell loswerden will. Ne? Und mehr ist es ja erstmal nicht. Von daher, ja, also allzu kompliziert ist es nicht. Ist halt ein Zwei-Personen-Ding, ne? Von daher, ja.
Ein sehr, sehr schönes Spiel.
Ja, absolut. Also ich bin auch immer wieder am Überlegen, auch wenn ich jetzt diese Edition habe, ich gucke immer mal wieder, ob nicht vielleicht jemand eine Big Box oder so verkauft und dann vielleicht doch nochmal zuzuschlagen. Ja, mal schauen, weil es ist wirklich ein sehr cooles Ding auf jeden Fall. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass so in 2, 3 Jahren vielleicht auch meine Kids da sicherlich mit mir so die ein oder andere Partie hoffentlich spielen werden und auch sagen werden, ah, das ist ja richtig lustig.
Ja. Und auch preislich gesehen tatsächlich sehr, sehr human, ne? Mit, glaube ich, 10 Euro im Einzelhandel.
Ja.
Bist du da auch schon versorgt mit.
Es ist halt im Grundspiel auch wirklich. Es ist ein kleines Kartenspiel, ne? Das ist, da ist nicht viel dran, nicht viel drin. Und wenn du dann halt die ganzen Erweiterungen dazu willst und dies und das und jenes, dann wird's halt so ein bisschen mehr. Ne?
Ja.
Aber ja, also an sich kommst du da günstig dran, um's auszuprobieren. Das stimmt. Es wird aber auch selten verkauft. Also so gebrauchtmarktmäßig siehst du das nicht ganz so oft. Was für mich so ein bisschen auch Glück ist, weil dann komme ich nicht so oft in Versuchung. Ja, genau, das wäre mein dritter Titel. Und dann haben wir ja gesagt, machen wir heute nochmal einen zusätzlich quasi zusammen.
Den haben wir noch für euch. Ein Spiel, das wir beide unabhängig voneinander gespielt haben.
Ja.
Panda Royal.
Ja. Hatte ich zwar im letzten Monat ja auch schon mal drüber gesprochen, aber jetzt hast du es ja auch gespielt, von daher darfst du da jetzt erstmal natürlich loslegen.
Ich meine, Panda Royal, ne, ganz simpel, wie spielt man das? Man würfelt. Ganz kurz erklärt, viel mehr ist es ja auch nicht. Ne? Also ganz, es ist eigentlich, ich habe es gespielt im Gegensatz zu Björn ohne Erweiterung. Also wirklich die Basis noch einmal Wir hatten das auch schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal auf dem Tisch. Es ist jetzt auch von, ich greife da mal kurz vorab, jetzt kein Spiel, was ich jetzt besonders oft spiele. Noch bestimmt in der Zukunft nicht besonders regelmäßig. Es kommt immer mal wieder. Es ist halt wirklich auch so Einsteiger-Absacker-mäßig. Ne? Du hast am Ende, also am Anfang, genau, fangen wir doch damit an, bekommst du einen gelben Würfel und dann startest du damit in die erste Runde. Genau, mit einem einzigen Würfel. Das ganze Spiel hat ja mehr als 100 Würfel und du bekommst am Anfang nur einen. Das ändert sich aber sehr schnell, weil du durch jede Runde, die du würfelst und je nachdem, wie gut oder schlecht du würfelst, einfach weitere Würfel hinzukommen. Würfelst du besonders schlecht, kriegst du noch so einen kleinen Boni. Wie sagt man, Björn? Das ist quasi so eine Entschädigung
der für schlechte Mitleidswürfel.
Würfel. Der Mitleidswürfel, genau den kriegst du dann. Und wenn du besonders gut würfelst, dann kannst du dir, glaube ich, als Erster aus dem neuen Würfelpool, der dann zur Verfügung gestellt wird, einen Würfel aussuchen. Dann geht es halt eben halt reihum, dass du jede Runde quasi mindestens einen Würfel mehr bekommst und du kannst durch die weißen Würfel im Spiel auch nochmal bei dem anderen einen Würfel in dein Portfolio tauschen und den weißen Würfel dann abgeben. Auch das ist nochmal möglich. Und dann halt eben hast du verschiedene Multiplikatoren oder Rechenwege, wie du dann deine Würfelaugen zusammenzählst. Und am Ende gewinnt der im Basisspiel, der die meisten Punkte gemacht hat. Recht simpel tatsächlich, ist eine Rechnerei und wir haben es zu späterer Stunde gespielt. Wir müssen zugeben, wir haben uns alle einen Taschenrechner genommen. Das hat keiner mehr im Kopf gerechnet.
Was ich toll finde, das ist eines der wenigen Spiele, wo man wirklich sagen kann, wir fangen einfach an, ich erkläre es beim Spielen.
Ja,
das funktioniert genau. Bei dem Ding, weil du im ersten Moment wirklich nichts anderes machst, als du würfelst deinen einen Würfel und fertig. Und ab da geht's dann los. Dann kommen die neuen Würfel ins Spiel, dann erklärst du die kurz, was die können und weiter geht's. Und weiter und weiter und weiter. Und dann ist es ruckzuck erklärt und jeder weiß sofort, worum es geht und was es, was man machen muss. Und dann kannst du einfach loswürfeln. Und wer würfelt nicht gerne? Also, ne? Und dann auch noch so viele Würfel und so schöne Würfel und ganz viele unterschiedliche Würfel und Würfel, 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 Würfel.
Und, ich habe aber für mich eine kleine Taktik entwickelt. Und zwar, ich achte, es kommt nicht darauf an, dass du am Ende von allen Farben Würfel hast. Nein. Es kommt auf die Mischung an, dass du von den Würfeln, die dir am meisten Punkte geben, von denen brauchst du viele. Also nicht zu schauen, ich habe noch gar keinen roten, jetzt nehme ich mal einen roten Würfel. Das bringt dich nicht am Ende dann auf Siegertreppchen, sondern eher zu schauen, dass du deine so starke Gruppen an Würfeln halt eben hast. Und wenn du mal eine Farbe nicht hast, dann hast du sie halt nicht. Das ist gar nicht mal so tragisch. Dafür geben dir dann die Gruppen aber mehr Punkte.
So genau das ändert sich dann so ein kleines bisschen mit der Erweiterung. Weil bei der Erweiterung hast du nämlich Würfel dabei, die du einmalig nutzen darfst. Das sind diese Weisen. Das ist ein D10 in Pink. Und wenn du quasi bis auf eine Farbe alle Farben Punkte verteilt hast in einer Runde, bekommst du in der nächsten Runde diesen einen Würfel. Und bei dem ist es halt so, dass der 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Punkte macht. Nur dieser eine, den darfst du nur einmal benutzen zwar, ne, also in der nächsten Runde, wenn du in der Runde davor eben, ich glaube, 5 oder 6 unterschiedliche Farben genommen hast, aber das ist natürlich schon ein ziemlicher Punkteboost, den du damit machen kannst. Von daher, mit der Erweiterung ändert sich, was das angeht, so ein bisschen. Was sich mit der Erweiterung auch ändert, ist der Risikofaktor, was die roten Würfel angeht, weil die roten sind eigentlich meiner Meinung nach die spannendsten Würfel, die sind nämlich richtig lustig. Bei den roten Würfeln hast du 1, 2, 3 beziehungsweise 1, 2, 3, 4 in schwarz, je nachdem ob du ein W6 oder ein W8 hast. Die gibt's ja nur in den zwei Varianten. Und 4, 5, 6 beziehungsweise 5, 6, 7, 8 in weiß. Und bei den roten ist es so, dass du das Ergebnis, also ne, weiße minus schwarze, das Ergebnis mal Anzahl der roten Würfel nimmst. Mhm. Da kannst du Glück haben und richtig fett Punkte mitmachen. Da kannst du aber auch gut Minus mitmachen, wenn es blöd läuft. Und auch da ist die Erweiterung super interessant, weil du zum einen Joker-Würfel hast. Das ist quasi ein W6, der, wenn du den zu Rot dazu nimmst, immer als positiv gilt, allerdings nicht in den Multiplikator mit reingeht. Aber damit ist die Chance schon mal ein bisschen höher, dass du kein Minus machst. Und du hast noch einen anderen Würfel, den du dazu nehmen kannst, den würfelst du aber nicht. Denn wenn du den auswählst, legst du den mit der 6 nach oben hin und der erlaubt dir Rerolls zu machen. Und für jeden Reroll setzt du den halt eins runter und wenn der halt bei 0 ankommt, ist er wieder weg. Das heißt, du kannst damit auch die roten Würfel neu würfeln. Also wenn du da wirklich so eine schwarze 3 oder eine schwarze 4 hast, kannst du sagen, ja okay, den würfel ich dann doch lieber nochmal neu. Hat den Vorteil, dass du halt die neu würfeln kannst, aber halt einen Würfel weniger auch hast, weil du den halt nicht mitwürfelst, ne? Und das sorgt da natürlich gerade bei Rot für sehr viel mehr Möglichkeiten, hilft aber auch nicht unbedingt zu gewinnen, weil ich bin voll da drauf gegangen und hatte trotzdem keine Chance. von daher. Aber ja, also das gleicht da so ein bisschen was aus, ne? Diese drei neuen Würfelarten mit rein. Ne, dieses Rerollen, diesen Joker und diesen weißen Würfel, wenn du halt mehrere Farben schon genutzt hast, um einmalig da, wenn du Glück hast, eine fette Zahl zu würfeln. Der zählt von den Punkten her dann bei den Mitleidspunkten quasi mit rein. Und selbe Farbe.
Ja. Wie viel Würfel in Summe bringt die Erweiterung mit sich? Was schätzt du?
Das sind 24, 25 Würfel oder so. Auf jeden Fall wieder einige Würfel mit drin. Aber es macht das Spiel auch nicht komplizierter groß, ne? Also die schmeißt die einfach mit rein, beziehungsweise diese weißen Würfel legst du zu den anderen Mitleidswürfeln, ob du die, ne, die du halt nutzt im Spiel. Und also die du nutzt, packst du dann halt auf die Seite einfach und die du nicht nutzt, packst du zu den anderen mit in den Beutel für die Mitleidswürfel und fertig. Von daher ist das sehr einfach. Es ist ja auch schon die nächste Erweiterung angekündigt. Cool. Jetzt für dieses Jahr, zumindest mal auf Englisch. Wann die dann bei Spiel das kommt, müssen wir mal fragen, ob das vielleicht zu Essen dann auch schon da ist. Mal gucken. Die bringt dann auch wieder drei neue Pandas wieder mit rein.
Da kommen dann nochmal drei dazu. Das Spiel mit den meisten Würfeln, der Wahnsinn.
Ja, definitiv, ja. Also da sind es dann auch nochmal wahrscheinlich so 20, 25 Würfel, die wieder reinkommen.
Ich habe mal gerade bei Spieletastisch geguckt. Es sind 24 neue Würfel.
24, ja.
Die Unterstützer-Pandas, die wilden Pandas. Und die haben ja auch noch alle witzige Namen dabei.
Und die nächste Erweiterung, die heißt, auf Englisch heißt die Mayhem Expansion. Die hat dann 30 neue Würfel insgesamt.
Wahnsinn. Ja.
Da sind es 10 Mischief-Pandas. 10 Cannon-Pandas, 9 Mercenaries und einen Mercenary-Captain.
Ja, also für alle Leute, die Würfel lieben, ne, das Must-Have der Spielewelt. Das ist schon krass.
Also ich finde auch, wenn du Leute hast, die, was weiß ich, die irgendwie nur Kniffel machen oder so, ne, kannst du denen auch sowas zeigen. Weil auch da werden die Spaß dran haben. Und das ist halt ein super Absacker. Ne, gerade wie du auch gesagt hast, wenn es ein bisschen später ist oder so, du hast nicht ganz so viel zu denken, nicht großartig Entscheidungen, aber du hast halt Spaß dran, weil du würfelst coole Würfel. Was gibt's daran nicht zu mögen?
Richtig,
ist halt
genau.
So. Ne, man kann sich schön ärgern, wenn man Mist würfelt, Schadenfreude, wenn die anderen noch mehr Mist würfeln. Von daher, super Ding. Macht richtig, richtig Spaß auf jeden Fall.
Definitiv. Ja.
Panda Royal. Wenn man Würfel mag, dann ist das genau das Richtige.
Ja. So
auch
ist
das,
es.
Wie gesagt, bei Sascha.
Oh,
zu kaufen,
ja.
Die Erweiterung auch, die hatte ich mir auch bei Sascha geholt. Spieletastisch.de.
Tatsächlich auch erst wieder vorbestellbar. Ne? Das wirklich, das rinnt den Leuten aus den Händen, so auch unserem Sascha. Es ist also wirklich sehr, sehr beliebt. Ne? Auch die erste Auflage war ganz schnell ausverkauft.
Es war auch, Spieletastisch hatte, ich glaube, heute oder gestern hatten sie die machen ja jeden Monat auf Instagram auch diese Verkaufscharts quasi, wo sie angeben, was wurde am häufigsten verkauft. Also jetzt ohne die Zahlen zu nennen, aber halt einfach wirklich, okay, was wurde am häufigsten in der Zeit gekauft? Und ich glaube, die Erweiterung für Panda Royal war, ich gucke jetzt mal schnell ins Posting, das war
ich
irgendwie Platz.
Ich würde sagen, in den Top 5 auf jeden Fall.
Also das Grundspiel war auf Platz 10 und die Erweiterung war, glaube ich, 3 oder, nee, sogar 2.
Oh. Ja.
Ja. Nur geschlagen von Norris Knotower. Mm. Der ist auf Platz 1 gewesen. Dazu habt ihr ja in der letzten Folge schon so ein bisschen was gehört. Und wenn ihr diese Folge hört, ist das Spiel ja auch schon raus. Steffi hat es zum Zeitpunkt der Aufnahme heute vorab als Exemplar bekommen und wird dazu auch noch ein kleines Video machen. Wie gesagt, wir hatten ja, also das Video wird dann schon jetzt, wenn ihr das hört, wahr sein. Hoffen wir mal.
Bestimmt.
Genauso wie mein Interview mit Sascha. Das war ja die Folge davor. Ja, genau. So viel dazu. Dann würde ich aber sagen, wir haben fast anderthalb Stunden, ja, eine Stunde 15 jetzt ungefähr Aufnahme zusammen. Ich denke mal, das reicht mal für heute. Wir wollten ja nicht mehr so lang machen.
Richtig.
Mal gucken, wie lange wir uns noch dran halten. Es wird schon wieder immer länger und länger, jede Folge. Und dann machen wir mal Schluss für heute. Wir hören uns in 10 Tagen mit der dann nächsten Folge. Die wird auch wieder ein Interview sein, kann ich jetzt auch schon mal spoilern, weil da hatte ich die Aufnahme auch schon gemacht. Da geht es um das Thema Vertrieb mit Brettspielen. Das wird auch sehr cool. Da habe ich den lieben Potti und den Dennis, den neuen Verkaufsleiter von Frosted Games, bei mir gehabt. Das Ganze endet leider ein bisschen abrupt, weil es technische Probleme gab. Aber bis zu dem Zeitpunkt war das eine super spannende Geschichte. Freut euch schon mal drauf. Ich glaube, ich hatte noch nie so wenig Redeanteil in der Folge. Die Jungs haben quasi das Ganze mehr oder minder alleine gemacht und ich konnte genießen.
Dann, ein Interview der anderen Art.
Ja, absolut. Ah, war super. Also ich hatte einen entspannten Abend. Gut, dann Steffi, dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Wir hören uns dann bei der nächsten Aufnahme, die wir zusammen machen. Und allen Zuhörenden, kommt gerne auch zu uns auf den Discord. Bei uns auf der Webseite findet ihr den Link dazu. Oder ihr geht über discord.brettspiel-podcast.de. So rum ist es, ne?
Genau.
Subdomain und so, ja. Mhm. Ihr wisst, ich bin ein Technik-Kremlin. da kommt ihr auf den neuen Server. Das ist ja nicht mehr unser eigener, also nicht mehr unser alleiniger eigener Server, sondern wir sind ja umgezogen, wie einige mitbekommen haben. Da sind jetzt auch tollerweise, das wollte ich jetzt hier auch nochmal kurz erwähnen, einige andere Content Creator schon nachgezogen. Zum einen der Brettspiel-Teddy, den kennen sicherlich einige von YouTube. Die Bretterwisser haben ihren eigenen Discord-Server jetzt auch quasi ja aufgegeben, sind auch zu uns auf den Server gewechselt. Dann ist jetzt noch ganz frisch dazu gekommen, die strategische Stunde heißt es, klar. Oh Gott, ich kann mir den Namen nicht merken. Auf jeden Fall Matthias und Markus, also Matthias Notch, für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, wer mit Matthias gemeint ist, die kommen jetzt auch noch dazu. Strategische Stunde war richtig, ja. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz nachgeschaut.
Ja, ich auch, ja? Genau.
Und ja, also es werden immer mehr und das freut uns natürlich super. Wir sind jetzt auch schon bald bei 600 Usern, die auf dem Server sind. Er wird auch an sich immer aktiver. Es wird einiges geschrieben. Ihr könnt euch dort ganz frei auswählen, welche Themen ihr euch anschauen wollt, welche Content Creator ihr Infos zu haben wollt und deren Kanäle ihr anschauen wollt. Und da kann sich jeder alles so ziemlich individuell einstellen, dass man nicht so ganz überfordert ist. Aber guckt euch das Ganze einfach an. Also wir freuen uns über jeden, der dazukommt, der sich so ein bisschen beteiligt. Und dort eine gute Zeit mit uns hat. Jetzt muss die Steffi nur auch öfter mal ein bisschen Zeit dafür finden, weil die ist so ein bisschen, ja, Discord-scheu.
Gelobe Besserung, ja, das muss ich mal tun, da hast du recht.
Ihr müsst einfach auf den Server kommen und sie dort so ein bisschen
einmal anstupsen.
Markieren, anstupsen, dass sie merkt, oh ja, da ist ja was.
Ich muss gestehen, ich lese regelmäßig und dann zum Schreiben fehlt mir gelegentlich die Zeit. Aber auch das wird sich ändern.
Ja, alles gut. Dafür tippe ich ja mehr als genug.
Für uns zwei.
Ja. Gut. Dann jetzt genug Gesabbel. Euch einen schönen Abend. Bis bald.
Macht's gut. Ciao.